Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen.
Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de.
Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Und heute zu Gast ist die liebe Annemarie Zoppelt. Und was mich besonders freut, sie ist physisch live vor Ort. Das heißt, sie sitzt mir gegenüber und wir haben wieder einen Live-Podcast. Ich weiß immer nicht so genau, ob man es so nennen kann, weil ihr hört ihn natürlich nicht live, aber ich darf sie live erleben, face-to-face. Das befreut mich sehr, sehr, sehr doll. Annemarie Zoppelt, vielen vielleicht durch die Talent Pro bekannt, anderen Veranstaltungen. Sie ist gerade HR Top Voice LinkedIn geworden, gevotet von Personio, beziehungsweise durch die Auswertung von Personio hervorgekommen. Und daher ein herzliches Willkommen, Anne.
Vielen lieben Dank, lieber Rubindro, für die Einladung, auch wenn sie schon vor einer Woche stattgefunden hat. Und jetzt krönen wir sozusagen den heutigen Tag mit der Bekanntmachung dieser Auszeichnung.
Ja, stimmt. Ja,
können richtig. Wir gleich drauf anstoßen.
Ja, stimmt. Das ist schon eine Woche alt, ne?
Ja.
Ja, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen und das, was du tust?
Sehr, sehr gerne. Vielen bin ich bekannt als DHR-Matchmakerin. Warum? Weil die große Klammer über dem, was ich mache, ist, Menschen zusammenzubringen in HR, im HR-Kontext. Das ist HR unter sich selbst. Viele kennen noch von früher die HR-Meetups oder dann halt auch später auf der Talent Pro haben sie mich live erlebt. Ich bin meistens unterwegs auf der Bühne bzw. in der Arena, in der Blogger-Arena und Influencer-Arena. Da warst du ja auch schon mal zu Gast. Und ansonsten, während Corona habe ich auch vieles online gemacht, viele Online-Formate. Genau. Und bringe dann eben HR zusammen oder aber auch, weil ich ja ganz oft von der Community gefragt werde, kennst du nicht einen Dienstleister oder kennst du nicht ein ATS-System, was du empfehlen kannst? Und der Fokus in meiner Arbeit liegt dann meistens auf das Bauchgefühl. Und die Chemie, ich bin am Ende überzeugt, dass eben die Zusammenarbeit nur wirklich ganz erfolgreich sein kann, wenn nicht nur Zahlen, Daten, Fakten stimmen und auch der Preis, sondern halt eben auch die Chemie funktioniert. Genau.
Sehr, sehr schön. Das gilt ja auch für Unternehmen und KandidatInnen.
Das stimmt und deswegen parallel bin ich auch unterwegs als Employer Branding Strategin. Das Ganze mache ich zusammen mit Nico Wittig bei Talentrix Consulting. Und da gehen wir eben speziell in den Deep Dive rein ins Employer Branding. Warum? Weil ich eben nicht nur als Matchmakerin die Menschen zusammenbringe, sondern auch die Brücken schlage zwischen HR und Marketing.
Du hast mir ein wunderbares Statement-Zitat geschickt, und zwar, man kann nicht Employer-Branding betreiben bzw. machen. Wollen wir uns dem mal nähern, wie du zu dieser Aussage gekommen bist?
Ja, der Ursprung liegt tatsächlich in dem ganz, ganz berühmten Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht kommunizieren. Und letztendlich kann man auch nicht Employer Branding machen. Die Frage ist nur, möchte ich das weiterhin oder teilweise, wie es jetzt noch gemacht wird, unbewusst machen? Weil egal, was ich tue oder nicht tue, es kommt da draußen irgendetwas an. Oder auch in der Belegschaft, also intern. Und das ist so die Überleitung davon.
Du hast es ja auch teilweise mit dir verglichen, ne? Also sozusagen das Herausarbeiten, der Prozess. Wie hast du den gesehen oder empfunden, wenn man das jetzt so schreibt, ne? Also letztlich, der Prozess besteht immer. Die Frage ist nur, ob man ihn bewusst geht oder unbewusst.
Genau. Verglichen mit mir selbst habe ich es, weil am Ende des Tages war bei mir irgendwann mal die Erkenntnis da, es fängt mit mir selbst an. Und das passiert im Employer Branding auch. Ich habe mir vor ungefähr 10 Jahren diese Frage gestellt. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Denn ich hatte das Gefühl, in meinen letzten Jobs, als ich noch festangestellt war und gearbeitet habe, dass in mir etwas drinsteckt, wo ich aber keinen Zugang habe und was auch nicht wirklich nach außen dringt und was ich auch nicht wirklich zeigen kann, also was ich nicht abrufen konnte. Dann bin ich da in den Deep Dive gegangen und habe so ein bisschen reingeschaut, reingeleuchtet in mir selbst und habe da ganz viele tolle Dinge gefunden. Und ja, wenn man zu HR Matchmakerin wird, dann ist ja wie die EVP erstmal jetzt von heute aus gesehen ein Endergebnis da, ein Produkt, was nach außen wirkt, aber was im Rückspiegel betrachtet einfach ein ganz, ganz langer Prozess war von 7 bis 8 Jahren.
Ja, das ist ordentlich. Genau. Ne? Aber definitiv. Letztlich ja ein Prozess, also so wie du es gerade formuliert hast, auch wirklich etwas, was, wenn du es abstrahierst, Unternehmen auch tun sollten.
Definitiv, ja. Weil auch, ich bin zu dieser Erkenntnis gekommen, auch die Unternehmen fangen bei genau dieser Frage strategisch an. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ich das bewusst mache und eben nicht unbewusst weiterhin fahre. Ne? Mhm. Mein Programm wie immer. Ne?
Absolut. Du hattest auch erwähnt, und das erlebe ich auch immer mal wieder, dass Unternehmen tatsächlich diese strategische Komponente aus den Augen verlieren und sehr schnell Employer Branding und Personalmarketing in einen Topf werfen. Erlebst du das auch so?
Ich erlebe das mindestens genauso wie du und zurzeit auch verstärkt. Denn es werden ganz oft, wenn ich nachfrage, was ist euer Verständnis von Employer Branding, werden Personalmarketing-Maßnahmen genannt. Wie, Frau Zoppelt, könnten Sie uns unser Kununu mal auf Vordermann bringen? Oder ja, wir machen Stellenanzeigen hier, wir machen ein paar Sachen auf Instagram oder wir machen sonst irgendwas, aber sehr, sehr punktuell einfach nur und nicht unter diesem Aspekt des großen Ganzen, also sprich des Big Pictures.
Ich glaube ja, gerade in letzter Zeit, der Druck ist so hoch, dass Unternehmen den Eindruck haben, sie müssten schnell operativ loslegen und auch Dinge lostreten, die quasi unmittelbar sichtbar werden. Aber wo fängt denn deiner Meinung nach Employer Branding an, wenn man es denn dann strategisch betrachtet?
Wie schon anfangs gesagt, es fängt an mit dem Bergen des Schatzes der Identität. Also was steckt wirklich in mir? Ich könnte es auch anders sagen, be your first hero. Ja? Also guckt in euch rein und leuchtet da mal aus, was da für tolle Geschichten, was für tolle Persönlichkeiten hat man im Unternehmen. Hört ihnen wirklich zu mit einem echten und aufrichtigen Interesse. Geht in den Dialog mit diesen Menschen. Und deshalb sage ich auch, Employer Branding ist für mich lange, lange Zeit einfach nur Wertearbeit, Identitätsarbeit. Und dann irgendwann mal kommt das Branding. Ja? Und Branding hat für mich ganz viel zu tun mit Beziehungsaufbau, Ausbau und Kommunikation.
Das heißt, also du sagtest gerade interne Schätze bergen. Klingt für mich erstmal wie ziemlich viel Arbeit.
Ja, weil es nicht operative Arbeit ist, was vergütet wird. Und wenn man bedenkt, dass ganz viele Unternehmen ja ihr Budget auf Kostenstellen buchen müssen oder ihre Zeit buchen müssen, können Sie diese Arbeit, die Sie hier tun, diese Zeit, die Sie Ihren eigenen Menschen widmen, diesen Dialogen widmen, nirgendwo buchen und kriegen dann ganz schnell ja, weiche Knie oder die Flatter, oh, oh, oh. Ne? Das rächt sich aber wiederum, wenn man es nicht tut, weil wenn man keine Menschen findet und dann man zum Beispiel diese wichtigen Projekte für Kunden nicht mehr umsetzen kann, ja, dann wird es brenzlig. Weil dann kann der Kunde sagen, es tut mir leid, Sie haben keine Zeit für uns oder wir sind nicht zufrieden, ne, mit der Schnelligkeit oder mit der Qualität und so weiter und so fort. Wir sind mal weg.
Wenn du von Kunden sprichst, das sind dann häufig auch dann die HR-Bereiche, die auf dich zukommen, oder? Gibt es auch, also tatsächlich mein Wunschdenken ist ja meistens, Employer Branding idealerweise bei der GF oder beim Vorstand aufgehängt und quasi auch von den Fachbereichen und allen EntscheiderInnen getragen. Aber in der Regel ist das der HR-Bereich, der auf dich zukommt oder von wo kommen bei dir so die Anfragen?
Ja, ich würde sagen, ungefähr 95% sind das die HR-Abteilungen, die auf uns zukommen, die sagen, wir möchten den Transformationsprozess, der bei uns angestoßen wurde, unterstützen. Und wir haben festgestellt, dass das Thema Menschen in den Vordergrund gerückt werden muss und Werte. Und deswegen wollen wir auch Employer Branding eine entsprechende Bühne bieten. Interessanterweise, und diesen Aspekt habe ich bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm gehabt, kommen auch mittlerweile Fachabteilungen auf uns zu, die sagen, ja, wir möchten jetzt einfach aktiv sein, es muss etwas passieren.
Sind das dann Fachabteilungen aus Unternehmen, die kein HR haben oder eher, wie soll ich ausdrücken, altes administratives HR?
Das sind meistens Unternehmen, die keine HR haben und ihre Recruiting-Prozesse, die teilweise sehr gut sind, die sie aber nicht durch die HR machen können und die sie selber machen müssen, selber für ihr Team rekrutieren müssen. Ja.
Das ist ja tatsächlich etwas, was ich immer mal wieder schon in Panel-Diskussionen diskutiert habe oder auch diskutiert wurde, die Ersetzbarkeit von HR. Also wenn HR nicht agil genug ist und auch nicht liefert, neigen Fachbereiche ja tatsächlich dazu zu sagen, ey, dann machen wir es halt selbst. Siehst du da eine Gefahr drin eigentlich?
Ich sehe keine Gefahr. Ich sehe eher das Potenzial und ich bin eher dankbar, dass es diese proaktiven Impulsgeber gibt in Unternehmen, die nicht HR sind, weil dann entweder die Zusammenarbeit mit der HR ziemlich gut stattfinden kann und auch da Prozesse aufgesetzt werden, damit auch der Recruiting-Prozess schneller passiert. Oder aber wenn eben immer noch keine HR im Unternehmen existiert, dass dann wirklich da jemand mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, so, ich nehme jetzt das Zepter in die Hand und wir reißen jetzt oder ne, wir rocken das Ding.
Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ne, also wir haben ja gerade so, du hattest gesagt, es ist vor allen Dingen, man beginnt bei der eigenen Identität, bedeutet ja, die Arbeit beginnt innen.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für alle zu rekapitulieren. Allein deswegen macht es erstmal keinen Sinn, bei Kununu zu beginnen, also in der Darstellung von Kununu oder Instagram etc., sondern das heißt, du siehst schon im Vordergrund das Arbeiten mit den Mitarbeitenden, ne?
Definitiv, ja. Deswegen ist es zum Beispiel uns auch wichtig, in unserer Arbeit auf Co-Kreation und Facilitation zu setzen, weil man damit eben die Menschen mit ins Team holt und da wirklich hineinspürt. Und dann werden durch die Dialoge oder auch durch die Methoden, die wir anwenden, durch die Workshops oder auch in der Mitarbeiterumfrage ganz, ganz viel bewusst. Und dann haben die Unternehmen nicht das Problem oder laufen nicht Gefahr, sich zu beschweren. Sie hätten keinen Stoff, sage ich mal, dann für später, für Social Media, fürs Personalmarketing und so weiter und so fort. Wenn sie die Geschichten eben bergen, ja, und das dann einfach sammeln, was da drin ist, dann haben sie ganz viel Futter dafür. Und sie entdecken ganz viele innovative Ideen. Wenn man den Menschen den Raum gibt, sich kreativ zu betätigen, wenn man ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Ideen aufzugreifen. Da ist dann ganz, ganz viel möglich.
Da muss ich ja mal gehässig nachfragen, was machst du denn, wenn du ein Unternehmen hast mit nicht innovativen Mitarbeitenden? Oder glaubst du, du kriegst das aus jedem rausgekitzelt?
Also es ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Menschen, mit denen ich arbeite oder wir arbeiten in den Workshops oder überhaupt in dieser Projektgruppe, dass sie aktiv sind. Aber das es melden sich auch nur in diesen Projektgruppen meistens Menschen, die aktiv sind. Deswegen mache ich mir darüber keine Gedanken, ehrlich gesagt. Und vor allem fühlen sie sich geschmeichelt, dass sie endlich eine Stimme bekommen und auch die Möglichkeit bekommen, etwas beizutragen.
Wie ist es denn, das schreit ja danach, dass sowas dann nicht versanden darf, oder? Also wenn ich jetzt eine Stimme gegeben habe, dann hoffe ich ja als Mitarbeitender auch, dass dann auch was draus wird oder zumindest darauf reagiert wird. Mhm. Wie sind denn da so deine Erfahrungen?
Meine Erfahrungen sind sehr gemischt, weil ich habe ja vorhin auch gesprochen, dass ganz viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten oder Unternehmen, die befinden sich in einem gewissen Transformationsprozess. Jetzt sind die noch so ein kleines bisschen, ich sag mal, gefangen oder beschreibe es als Gefangensein zwischen der alten Welt und der neuen Welt. Also sie wollen den Transformationsprozess, sie sind mittendrin, aber der Anker dieser alten Gewohnheiten hält sie noch ziemlich im Alten gefangen, wohingegen sie ins Neue möchten, also Transparenz schaffen und mit den Menschen wirklich zu kommunizieren.
Ich finde es total interessant, weil ich habe ja auch selbst schon etliche Employer Branding Prozesse durchlebt. Wenn wir jetzt nochmal zu deinem Statement vom Anfang kommen, das habe ich früher, oder ich habe es mir nicht so bewusst überlegt, ne, aber dieses, man kann nicht kein Employer Branding betreiben, selbst wenn man diese ganzen Prozesse nicht macht, irgendein Eindruck besteht. Es kann kein Nicht-Eindruck bestehen. Und wie bindest du diesen bestehenden Eindruck, also irgendeine Employer Brand ist ja immer schon dann vorhanden, sozusagen. Wird da in diesen Prozessen mit berücksichtigt, drüber gesprochen, wie die aktuelle Situation ist? Was ist, wenn du auf ein schlechtes Bild stößt? Also wenn jedes Unternehmen immer Employer Branding betreibt, auch wenn sie es nicht wollen oder nicht bewusst machen, gibt es ja quasi ein Bild. Was ist, wenn das Bild, auf das man stößt, sozusagen der Personalgewinnung nicht zuträglich ist?
Ja, dann muss auf jeden Fall erstmal genau darauf hingewiesen werden und durch Fragen darauf aufmerksam gemacht werden. Ganz, ganz wichtig für den Prozess ist auch zu verstehen, jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung und seine eigene Wahrheit. Das heißt, egal was, wie die Menschen sich verhalten im Unternehmen, trägt ja zu dieser Kultur und zu diesem Bild bei. Also muss man sich bewusst werden und auch miteinander kommunizieren, was ist meine Wahrnehmung, was ist deine Wahrnehmung, und eine Art gemeinsames Bild dann arbeiten und ein gemeinsames Verständnis arbeiten, um dann kreativ im zweiten Schritt hinzugehen und zu gucken, wie kriegt man dieses Bild, dieses Big Picture, was sich vor unseren Augen auftut, dann nach außen transportieren. Und wenn es eben negativ jetzt im ersten Schritt ist oder im ersten Eindruck, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, sich diese Baustellen bewusst zu machen und im Internen zu überlegen, wie können wir diese Baustellen angehen.
Also relativ viel Arbeit ja im Grunde genommen, bevor ich anfangen kann, nach außen zu kommunizieren. Macht das ganze Thema, Frau Zoppelt, könnten Sie bitte mit Instagram anfangen, ja noch absurder.
Ja.
Sagst du das solchen Unternehmen dann auch direkt?
Ja. Ich sage ganz bewusst, dass Employer Branding kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Oder in unserer nautischen Sprache bei Talentrix gesagt, es ist kein Ausflug, sondern es ist eine Reise, ja, die man auch gemeinsam und auch bewusst gemeinsam geht. Und wenn jetzt mal, sage ich, ein Unternehmen, wo es wirklich brennt, bei uns anruft, dann können wir sagen, leider tut, also es tut uns leid, aber das können wir nicht jetzt auf Anhieb lösen. Natürlich können wir an den Stellenanzeigen ein bisschen drehen. Natürlich können wir Ideen und Input geben für Instagram-Content. Oder wie könnte man die Recruiting-Prozesse an sich oder den Recruiting-Prozess an sich optimieren? Einfach so als Quick-Win. Aber das löst die kulturellen Probleme nicht und ist auch keine gute Ausgangslage fürs Employer-Branding.
Absolut. Und tatsächlich, ich finde es auch immer spannend, weil es gibt schon sehr, sehr viele, die häufig ein Pflaster brauchen. Aber die Blutung stoppt halt dann oftmals trotzdem nicht. Und das verstehen aber viele, glaube ich, nicht.
Ich glaube, das gilt aber nicht nur für Employer Branding, sondern für jedes andere Problem. Natürlich kann ich mir eine Pille einschmeißen, wenn ich einen Schmerz habe. Aber ich muss an den Ursachen arbeiten. Also genau. Wenn ich Kopfschmerzen habe, muss ich mir überlegen, was bereitet mir diese Kopfschmerzen? Also was ist, ich sag mal, ne, was beschäftigt mich innerlich? Oder was drückt so sehr auf mein Gemüt? Und wenn ich mich damit beschäftige, dann gehen ja wie durch Magie meine Kopfschmerzen auch teilweise weg. Also ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber es geht so in die Richtung. Ne?
Zum Abschluss, wir sind ja beim Tech Talk, habe ich nochmal eine nicht technische Frage, aber so ein bisschen in die Richtung gehende Frage an dich. Und zwar sind ja vor einigen Wochen die GPTs gelauncht worden von OpenAI. Das heißt, wenn man ein OpenAI, also ChatGPT Plus Account hat, kann man sich sein eigenes GPT zusammenbauen. Und das ganz ohne coden zu können. Das heißt, man braucht dem GPT, sozusagen seinem eigenen Chatbot, lediglich ausreichend Informationen zur Verfügung stellen und man trainiert den dann selbst. Und da bin ich quasi auf den Gedanken gekommen, ach cool, dann könnte ein Unternehmen ja sämtliche Kulturunterlagen, Führungskräfte, Leitlinien, also all den Quark, den es da so gibt in einem Unternehmen, als Lernbasis in das GPT stecken. Und dann hätte ich quasi meinen eigenen Employer Branding ChatGPT-Bot und den könnte ich dann fragen, du, erstell mir doch mal eine EVP und dann könnte das auf Basis der gelernten Daten tun. Wie siehst du diese Skizze? Glaubst du, da entwickeln wir uns vielleicht hin, sozusagen EVPs auf Knopfdruck?
Ich bin der Meinung, nein, definitiv nein. Laut meinem Verständnis ist es so, dass ein GPT auf eine Datenbasis zurückgreift, die schon existiert. Egal, ob ich sie gefüttert habe oder eben andere. Wir Menschen sind so individuell, unser Gehirn arbeitet so schnell, wir haben so viele Schaltzentralen bei uns da drin. So schnell, glaube ich, kann das nicht sein, dass GPTs unsere Kreativität sozusagen ersetzen. Und wie gesagt, es greift ja auf etwas zu, was schon existiert. Das heißt, wir können keine innovative Arbeit und keine innovative EVP für uns erarbeiten, die wirklich auf uns passt. Und vor allem eine EVP, mit der sich jeder einzelne Mitarbeiter dann auch identifiziert. Weil spätestens dann, wenn wir eine EVP mit einem Chatbot erarbeiten, kommt dann irgendeiner bewusst oder auch unbewusst daher als Mitarbeiter und geht in den Widerstand. Und wir verlieren diese Menschen, bevor wir sie überhaupt ins Boot mitgeholt haben. Ja, die gehen dann gar nicht natürlich mit auf die Reise, ne? Weil sie von Anfang an sagen, nee, damit identifiziere ich mich nicht, kann dann nichts mit anfangen. Ne?
Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn ich nicht mit dran gearbeitet habe, ist die Identifikation damit sehr viel schwieriger.
Das stimmt auch wiederum, ja. Und um auf die Anfangsaussage zurückzukommen, man kann nicht kommunizieren oder nicht Employer Branding machen, wenn ich nicht nicht kommuniziere als Mitarbeiter, ist das auch ein Statement.
Stimmt.
Das muss aber dann auch ausdifferenziert werden, was für eine Aussage dahinter steckt.
Ja.
Und deswegen, wenn die HR oder die Geschäftsführung, der Vorstand diesen Initial-Transformationsprozess einleitet, ist eine ganz, ganz klare Kommunikation wichtig. Und es ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter, Mitarbeitenden auf der Reise auch immer wieder abgedatet werden und im Boot behalten werden, wenn ich sie schon mit reingenommen habe. Und es ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass die Unternehmen verstehen, dass eben Employer Branding von der Basis aus funktioniert und dass die Mitarbeiter die Arbeitgebermarke gestalten. Ja, und nicht, ne, und nicht ja, wir lassen mal die Mitarbeiter machen, aber wir haben am Ende noch, weißt du, so das letzte Wort von oben. Das funktioniert auch nicht.
Wir schleifen nochmal glatt. Nein, tatsächlich auch nochmal ein Aspekt, der im Vorwege zum Prozess dem Unternehmen ja klar sein muss. Vielleicht zum Abschluss, was würdest du denn Unternehmen empfehlen, die noch kein Employer Branding betrieben haben, in dem Sinne, wie wir es jetzt gerade in dieser Episode besprochen haben? Ne? Also löst euch mal von dem ganzen Außendarstellungskram. Sondern fragt euch, ob ihr an der Identität gearbeitet habt. Wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, habe ich noch nicht, was würdest du der Person denn empfehlen, so als ersten Schritt?
In die Kultur hineinzuspüren und die Kultur auch als Grundpfeiler zu sehen für eine authentische Arbeitgebermarke. Wie gesagt, jeder Mensch mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Verhalten, trägt jeden Tag zur Kultur bei. Und wenn das dem Unternehmen an sich, dem Vorstand, der Geschäftsführung, ich sag mal, gleichgültig ist und die Menschen nicht sozusagen in den Mittelpunkt stellt, dann hat man da einen schweren Start oder überhaupt eine schwere Ausgangssituation. Ja.
Sehr cool. Das ist ein super Schlussstatement, würde ich sagen. Liebe Anna, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist, dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Employer Branding zu philosophieren, deine Gedanken loszuwerden zu dem Thema, auch das, was du machst. Ich freue mich sehr, dass du auch nach wie vor die HR-Matchmakerin bist. Das spüre ich immer wieder, gerade auch auf den Veranstaltungen, dass Leute auch froh darüber sind, dass es Menschen wie dich gibt, die Leute zusammenbringen.
Und? Ja, mein Job ist es, Menschen zu kennen und auch ein Gespür für sie zu entwickeln, damit ich dann weiß, wer mit wem zusammenpasst. Denn ganz grob gesagt, ein Rubindro Ulla passt vielleicht zum Unternehmen X oder zur Persönlichkeit X, aber nicht zur Persönlichkeit und Unternehmen L. So, ne? Und um auch an den Anfang zurückzukommen, mich erfüllt es wirklich jedes Mal aufs Neue mit einem, ich bin von einem Glücksgefühl sozusagen, ja, eingenommen und erfüllt, wenn ich einfach sehe, dass ich zwei Menschen zusammengebracht habe, die sagen, wow, Arsch auf Eimer. Entschuldige die Ausdrucksweise.
Gar kein Problem. Das darf man hier im Podcast sagen. Und ja, aber trotzdem, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Mit diesem Abschluss. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst bald wiedersehen. Ich denke mal erst im nächsten Jahr auf den Veranstaltungen wieder. Für dieses Jahr gibt es, glaube ich, keine mehr.
Nein, leider nicht mehr. Aber der Frühling naht, ne, und die nächsten Veranstaltungen kommen. Und dann hoffentlich allerspätestens zur Talent Pro im Sommer.
Richtig, da werden wir uns definitiv sehen. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Ciao. Ciao.